ARD.
Es ist wieder Zeit für Wissenschaft. Hier ist Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Das trifft sich gut mit dem Titel. Am Mikrofon sind heute
Sina Kürz
und der Kanzler der Kombinatorik, Eneas Roch. Nicht ja. Scheiße, sondern
ja.
Oho.
Ja, wow, was für ein toller Titel, Eneas. Ich bin schwer beeindruckt. Hast du den selber ausgedacht oder kriegst du mittlerweile Zulieferungen? Hast du einen Autor dafür angestellt?
Überraschenderweise mache ich das ja alles noch selber, aber habt ihr doch Zuschriften bekommen?
Ja, hatten wir.
Ich weiß nicht wer, aber irgendjemand hat doch mal Titel für euch geschickt. Ja. Finde ich nicht gut, dass ihr das einfach so liegen lasst.
Nee, ich weiß, was ich nicht gut finde. Also was die Leute mir auch mal zuschicken könnten, wären irgendwas gegen diesen krassen Gedächtnisschwund. Weil ich jedes Mal denke, wenn ich eine Folge mit Eneas mache, dann habe ich diese Liste parat. Und wo ist sie jetzt? Wo ist sie? Sie ist nicht da. Ich habe sie nicht. Also es tut mir leid. Ich gelobe Besserung. Nächstes Mal weiß ich das.
Das ist älter werden.
Ja.
Ich spreche diese Woche, das weiß ich aber zum Glück noch, über Papierflieger im Weltall.
Ach schön, das finde ich schön. Im Weltall oder in Schwerelosigkeit? Egal, du kannst es ja gleich erzählen.
Beides.
Erzählen. Ich habe auch was Fliegendes dabei, was nicht so schön ist, nämlich Motten. Also weiß nicht, liegt jetzt auch, ist ja auch jetzt so eine subjektive Sache, ob man Motten mag oder nicht. Findest du Motten schön?
Im Weltall oder in Schwerelosigkeit?
Einfach so zu Hause im Müsli. In der Müsli-Packung. Also,
die Frage kann ich sehr deutlich beantworten. Findest du Motten schön? Nein.
Okay, alles klar. Also Motten sind auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Das habe ich zumindest in dieser Studie jetzt gelernt. Vielleicht erinnerst du dich, du hattest mal eine Folge mit Julia. Da ging es um Pflanzen und Geräusche, die Pflanzen machen. Das sogenannte Schreien, Todesschreien
der
Pflanzen.
Die schreienden Tomaten, das ist aber schon ein bisschen was her.
Ja, die schreienden Tomaten. Wir packen euch den Link zu der Folge in die Shownotes, denn es gibt etwas Neues, was auf dieser Studie aufbaut. Vielleicht trotzdem mal so ein kleines Recap.
Genau, fass mal zusammen für alle, die sich nicht mehr so gut erinnern. Eigentlich bist du doch diejenige, dachte ich. Ob du dann die Zusammenfassung machen solltest, ist die Frage.
Ja, ich hab mir auch nochmal die Studie dazu angeguckt. Also das ist jetzt nicht, das basiert jetzt nicht auf der Erinnerung. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht Tomate gesagt, sondern, weiß ich nicht, andere Pflanze oder so. Ich glaube, das waren Bäume. Nein, keine Ahnung. Also, es sind auf jeden Fall Tomatenpflanzen gewesen, die sich israelische ForscherInnen angeguckt haben. Denn es gibt die Idee, oder es gibt eben durch diese Studie jetzt eben die Evidenz, dass Pflanzen Geräusche machen, Geräusche erzeugen. Also, die haben keine Stimmbänder oder so, sondern sie geben Geräusche ab. Und die Geräusche sind auch unterschiedlich, je nach Zustand der Pflanze. Und zwar ist das was für uns nicht hörbar ist. Es ist nämlich in einer Frequenz, die wir nicht mehr hören können. Das ist im Ultraschallbereich. Ne? Also wir können ja irgendwie zwischen 20 und 20.000 Hertz oder so. Das sind die Frequenzen, die wir hören können. Und wenn es dann höhere Töne sind, wie zum Beispiel diese Pflanzenlaute, das können wir eben nicht mehr hören. So, da haben ein paar ForscherInnen sich eben eine kleine Pflanzenfolterkammer aufgebaut, haben da ein paar Tomatenpflanzen reingepackt, haben die nicht gegossen, das ist die erste Art, wie man Pflanzen quälen kann, haben ein paar Stängel abgeschnitten und haben ein paar Mikros um die Blumentöpfe aufgebaut. Auch wieder ein super Experimentaufbau, wenn ich mir auch wieder vorstelle, dass du durchs Labor, durch den Flur läufst und guckst du so eine Labortür und siehst halt irgendwie so einen Blumentopf mit einer Tomatenpflanze und ein paar Mikros, die da vorgestellt sind. Nämlich genauso sieht das aus, sieht sehr esoterisch aus, habe ich das Gefühl. Aber nee, es wurden Sounds aufgenommen von den leidenden Pflanzen und da hat man eben gehört, okay, die geben Töne ab. Und das sind irgendwie jetzt aber nicht so Schreitöne, wie das manchmal dann irgendwie gesagt wird, sondern es sind so Plopp-Geräusche. Ich weiß nicht. Wir können euch die Studie verlinken.
Das da kann man Schreien der Tomaten ist also das Ploppen der Tomaten.
Genau, es ist eigentlich das Ploppen. Also sie sagen
ja,
Plopp, Plopp, Plopp.
Das klingt schon gar nicht so. Ja, das klingt nicht dramatisch. Damit macht man keine Schlagzeilen.
Ja, richtig, genau. Deswegen.
Das Schreien der Tomaten, oh, interessant. Das Ploppen der Tomaten, ach ja, plopp, plopp, ja.
Ja, kenne ich doch, das Tomatenploppen, kein Problem. So, und für uns ist das ja nicht hörbar, aber für bestimmte Tierarten ist das hörbar. Und das hat man jetzt auch in einer.
Hast du eine Frequenz?
Es ist über 20.000 Hertz, mehr weiß ich nicht. Also die Frequenz weiß ich nicht.
Ich frage mich gerade, ob das Hunde hören könnten. Man sagt ja hier, der Hund hört die Hundepfeife. Und vielleicht hört der Hund auch das Plopp der Tomaten. Vielleicht sind Hunde auch deswegen manchmal so aggro, weil die den ganzen Tag sich schreiende Tomaten anhören. Und dann natürlich auch mal, wenn du sagst, na, wow, wow, Deswegen dann schnappen.
Genau,
Weil die schon
deswegen.
den ganzen Tag so Geploppe auf den Ohren
Deswegen
haben.
ist der Kleinpudel von meiner Mutter immer auch so aggressiv, wenn er bei mir in der Wohnung ist. Der hört die ganzen Pflanzen, die ich nicht gieße. Das Schreien, das Todesschreien.
Das Todesploppen.
Das Todesploppen, genau. So, der afrikanische Baumwollwurm, auch wirklich wieder ein sexy Wort für ein so schönes Tier wie die Motte. Es ist einfach eine Motte, sie heißt so. Die hört ganz genau hin bei so Pflanzen, wenn es darum geht, Eier abzulegen. Also die legt ihre Eier eben auf Pflanzen ab und die möchte natürlich, ist ja irgendwie nachvollziehbar, ihren Nachwuchs auf einer Pflanze ablegen, der es gut geht. Und dafür ist es super, dass die Pflanze eben diese Plopp-Geräusche macht, weil wenn die Motte jetzt eben zu einer Pflanze geht und hört plopp, 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 denkt die so, ja, der scheint es nicht so gut zu gehen, der Pflanze. Will ich wirklich meinen Nachwuchs hier ablegen, weil die soll sich ja auch davon ernähren, die Raupe, die da schlüpft und so, ne? Deswegen suche ich mir vielleicht eine andere Pflanze. Und das haben die sich eben in dieser Studie angeguckt und es ist auch wieder sehr, sehr lustiger Studienaufbau. Und zwar nimmt man eine Plastikbox, stell dir so einen Kasten vor, ne? Weil wie will man das
Ja,
rausfinden?
Plastikbox, da konnte ich noch folgen.
Okay, also du hast einfach so eine Plastikbox, ja, hast nochmal so eine kleine, die ist nochmal so geteilt durch so eine Wand, ne? Also wird nochmal so eine Wand reingesetzt, dass du eben so zwei Hälften hast in dieser Plastikbox, ne? Also den linken Raum und den rechten Raum nenne ich es jetzt erstmal, wenn man so straight drauf guckt. Und dann haben die eben verschiedene dieser halbierten Boxen genommen und die unterschiedlich präpariert. So, die hatten vorab natürlich Motten gezüchtet und auch Motten, die dann eben ready waren, um Eier abzulegen. Ne? Und die Boxen, in die sie die Viecher dann reingepackt haben, gab es zum Beispiel einmal eine, da war auf der einen Hälfte eine Pflanze, so als Test, der es gut geht, auf der anderen eine Pflanze, die es nicht so gut geht. Ne? Setzt du dann eine Motte rein und beobachtest, zu welcher Pflanze fliegt die Motte. Also das ist so der Studienablauf. Und dann gab es aber eben auch zum Beispiel eine Box, da war gar keine Pflanze drin, sondern zwei Lautsprecher. Auf der einen Seite kommen Plopp-Geräusche raus, auf der anderen Seite Lautsprecher, der einfach mute ist, wo nichts rauskommt. Ne? Packst eine Motte rein,
Aha,
wo fliegt sie hin?
eine schöne Blindstudie in dem Sinne, dass die Motte nicht dann da nicht hingeht, weil da ein Lautsprecher ist, sondern es soll wirklich um die Geräusche gehen.
Ja, habe
Ja.
ich, genau, habe ich auch gedacht.
Ja.
Mal abgesehen davon, dass es immer so 10 Motten waren, mit denen sie das dann ausprobiert haben. Also es sind jetzt auch nicht so viele Motten, ne? Aber die haben auch ganz tricky eine Box genommen. Da hast du zwei gesunde Pflanzen drin und eine hat aber noch einen Lautsprecher dabei, wo auch wieder Ploppgeräusche rauskommen. Obwohl es der Pflanze eigentlich gut geht, aber du hast eben Lautsprecher, wo die ganze Zeit diese, hey, ich habe voll Durst und mir wurde gerade ein Ast abgeschnitten und mir geht schlecht, Geräusche von der Pflanze rauskommen. So. Und dann hatten sie noch ein paar Motten, denen haben sie, wie auch immer sie das chirurgisch gemacht haben, das Hörorgan, sage ich mal, entfernt. Also sie haben taube Motten in diese Boxen gepackt und geguckt, wo fliegen die hin.
Ja, also das muss man natürlich machen, weil, als du gerade gesagt hast, es ist ja praktisch, dass die Motte dann ihre Eier dann da ablegen kann, wo das Leben sprießt. Ja? Die Motte entscheidet sich, möchte ich im Kreissaal gebären oder auf dem Friedhof oder sozusagen in der Abfalltonne. Da habe ich gedacht, ja, es ist praktisch, aber noch praktischer wäre es, wenn es ein aktives Merkmal
Ja,
gäbe,
genau.
wenn sie aus der Abwesenheit von Geräuschen schließen muss, dass es hier gut ist, wäre schlecht, wenn sie schwerhörig ist.
Ja.
Ja, und denkt,
Ich
das
finde
ist
es
sehr
richtig cool.
praktisch hier, sehr, sehr schön,
Ich habe
super
es.
Kreissaal.
Ja, ich habe es genauso gedacht wie du. Und ich finde aber, also ich habe jetzt kein Problem mit dem Aufbau, weil ich dachte auch erst so, ja, ist ja klar, wo die Motte hingeht, ne? Eine gesunde Pflanze, woher willst du jetzt wissen, ob es an den Sounds liegt? Aber diese anderen Boxen, die sie sich da ausgedacht haben, finde ich schon nicht schlecht. So, einmal
Ja, haben sie
schnell
gut ausgeknobelt.
haben sie sich gut ausgedacht, ne? Muss man mal hier, kleiner Applaus, haben sie gut gemacht. Studie, fucked up
Die
approved,
werden sich
würde ich
sehr
sagen.
freuen, dass unser Fachleuteurteil positiv ausfällt.
Sehr gut, ja. Dann ist ja alles gut. Dann können wir ja wieder weiter Fördergelder irgendwo reinholen.
Zwei random Typen aus dem Internet finden die Studie gut.
Ja,
Sehr gut.
das werden die überall vorlegen, ab in den Lebenslauf. So, also jetzt einmal, ich fasse noch einmal schnell das Ergebnis zusammen, damit wir hier durch sind, ne? Also, wenn du nur gesunde Pflanze und nicht gesunde Pflanze hast ohne Lautsprecher, Überraschung, die Motten gehen lieber zur gesunden Pflanze, ne? Das war ja sozusagen der Test erstmal. Dann, wenn du nur Lautsprecher hast, interessant, geht die Motte lieber in den Kastenbereich, wo die Pflanzensounds rauskommen, also die mir geht's nicht gut Pflanzensounds, anstatt in den Bereich zu gehen, wo keine Sounds rauskommen. Also sie denkt sich vielleicht erstmal so, okay, hier rechts höre ich eine Pflanze, der geht's schlecht, links höre ich gar nichts, ich gehe eher mal zu der Pflanze, der es schlecht geht.
Ist bekloppt. Finde ich seltsam.
Naja, ich habe erst auch gedacht, komisch, weil es ist ja irgendwie so das Gegenteil. Man will ja sagen.
Weil hier höre ich gar nichts, ist doch gut, ja.
Ja, aber vielleicht denkt sie sich so, okay, ich höre überhaupt nichts.
Aber ich sehe einen komischen Lautsprecher,
da
höre ich gar nichts, komisch.
Vielleicht gehe ich lieber mal dahin, wo ich wenigstens irgendwas von einer Pflanze höre.
Ja.
So.
Ja.
Und dann bei der Kiste, wo die Pflanze, wo es beiden Pflanzen gut ging, ist sie natürlich.
Da gibt es ja auch nichts zu hören.
Ja, doch, es gab ja, das war ja die Kiste, wo ein Lautsprecher dabei war, der dann fälschlicherweise eben Audios abgespielt hat von, mir geht's gar nicht gut, ich bin eine Pflanze, der es gar nicht gut geht, obwohl da eine perfekte Pflanze steht. Da geht sie natürlich dann eher zu der Pflanze, wo keine Sounds herkommen.
Okay.
Und perfekt, den Taubenmotten war es scheißegal.
Kann man einen Papierflieger im Weltall fliegen lassen? Das ist jetzt nicht nur ein Gedankenspiel, keine theoretische Frage für Vollnerds, sondern dazu gibt es jetzt eine Forschungsarbeit, die genau diese Frage klärt.
Okay, das, also kannst du es noch ein bisschen spezifizieren, weil das Weltall ist ja groß.
Nein,
wo im Weltall?
Ende der Geschichte, nächstes Thema. Also, ich sag dir erstmal, wofür. Also, es geht tatsächlich darum, erdnah einen Papierflieger fliegen zu lassen, aber das ist gar nicht so das Wichtige, sondern worum es hier geht, ist erstmal, warum? Warum möchte man das überhaupt?
Mhm.
Es hat einen sinnvollen Hintergrund, denn es ist eigentlich ziemlich cool. Papiermüll ist nicht so schlimm wie Plastikmüll oder wie Metallmüll. Also Dinge aus Papier wegzuwerfen ist viel nachhaltiger, als Dinge wegzuwerfen aus Alu, Titan, Silber, Gold, Polyester.
Mhm.
Woraus so eine Raumsonde halt besteht. Es geht nämlich um Raumsonden.
Ah.
So, wenn die Raumsonde ihre Messung gemacht hat, dreht sie noch ein paar Runden um die Erde und verglüht. Und die Rohstoffe sind futsch. Das ist schlecht. Und wenn sie da rumfliegt, wir haben alle den Film mit George Clooney gesehen, sehr gefährlich, der ganze rotierende Schrott da oben, ne, wenn also die Schrottlawine kommt und Sandra Bullock wegkegeln möchte. Also das ist gefährlich für Mensch und Tier und andere Sonden. Also naheliegend kann man nicht einfach irgendwas nehmen, was nicht so gefährlich ist und was nicht so teuer ist. Und da ist die eine mögliche Antwort, nimm doch Papier.
Also wir sind aber jetzt dabei, einen Satelliten aus Papier zu bauen, oder?
Genau.
Aha. Ja, das, es gibt doch auch die Idee, Satelliten aus Holz zu bauen.
Genau.
Ist ja, Papier ist ja Holz.
Ja.
Oder?
Ja, im weitesten Sinne, das stimmt.
Ja.
Also ich würde tatsächlich schon noch unterscheiden zwischen Papier und Holz. Also zum Beispiel, ich sage, ich kaufe mir ein Holzhaus, das ist schon was anderes. Oder ich schreibe auf einer Seite Papier.
Ich falte mir ein Haus.
Falten, da bist du genau auf dem richtigen Dampfer.
Okay.
Die aktuelle Studie hat nämlich genau das untersucht. Wie fliegt ein Origami-Raumflugzeug, das du aus einem ganz gewöhnlichen Papierblatt A4 gefaltet hast? Wie sind da von diesem Flieger... diesen Papierflieger, Orbit, Lage, Aerodynamik, Wärmeeigenschaften, wenn man es von Bord der ISS abwirft und es, das Gefährt, fliegt zur Erde.
Das ist ja so geil. Das wäre der absolute Traum, oder? Du machst einen Spacewalk und darfst einen Papierflieger, bis in deinem Raumanzug, da ist ein Papierflieger draußen einfach, wo fliegst du? Achso, der soll in einem Orbit sein, ne? Ist ja eigentlich auch völlig egal, der ist ja sowieso in einem Orbit. Du kannst einfach ins Weltall einen Papierflieger reinwerfen, das ist total süß.
Ich glaube nicht, dass du genug Schwung kriegst, um ihn so stark zu beschleunigen, dass er die Erde verlässt und Richtung Jupiter aufbricht.
Doch, das würde ich hinkriegen. Ich kann richtig gute Papierflieger bauen.
Kriegst du das auch mit diesen dicken Handschuhen hin?
Ja, das ist vielleicht eher das Problem. Aber den kannst du ja vorher falten. Den faltest du einfach drin in der Raumstation.
Also
dann packst du den in deine Seitentasche, hier die EVA-Hand oder Hemdtasche. Und dann kannst du es ja draußen machen.
Du meinst, sie hat damals gar nicht ihre Tasche verloren, sondern die wollten nur einen Papierflieger abwerfen und aus Versehen die ganze Tasche fahren lassen?
Ja. Genau, die hat den Papierflieger aus der Werkzeug. Ja, egal, anderes Thema.
Also diese Studie ist angeblich die erste Studie zur Flugdynamik eines Papierraumflugs beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Und wenn ich mir das so durchlese, denke ich, Kein Wunder, dass das die erste Studie zu diesem Thema ist. Es klingt jetzt nicht besonders erforschenswert. Was macht wohl ein Papierraumflugzeug beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre? Aber die Anwendung dahinter klingt ja sinnvoll.
Es verbrennt.
Ja, das ist ja jetzt nur deine Laienmeinung. Das muss natürlich untersucht werden. Das wurde hier gemacht. Ja.
Hat keiner getestet. Okay.
Also sie haben erstmal am Computer simuliert und danach haben sie an der Universität Tokio den Hyperschall- und Hochenthalpie-Windkanal benutzt.
Mhm.
Was ist Hochenthalpie?
Hochenthalpie? Also es klingt für mich nach einem, ist es ein Windkanal, wo auch zum Beispiel so Wiedereintritt und so getestet werden kann? Also wo eben auch Da kommt nicht nur Wind, da kommt nicht nur richtig viel Luft, es ist nicht nur ein normaler Ventilator, sondern da werden zum Beispiel vielleicht auch so kleine Staubteilchen oder so mit reingehauen. Die dann
das weiß ich jetzt gerade nicht, aber auf jeden Fall ist es heiß.
Also sowas gibt es zum Beispiel an Forschungszentren, die ich jetzt kenne. Genau, und dadurch entsteht dann auch Hitze, weil mehr Reibung entsteht.
Genau. Ich musste mir das Hochenthalpie mühsam zusammenbasteln und dann auch noch angucken, was will der Künstler uns damit
und
sagen.
Und auch erstmal schreiben das. Können. Das ist auch ein scheiß Wort, Hochenthalpie.
Ach, Hochenthalpie. Das ist doch nicht so schwierig.
Hochenthalpie.
Hochenthalpie.
Hochenthalpie, ja.
Also
Hochenthalpie. Okay, vergiss es. Okay.
Im Hochenthalpie-Windkanal der Universität Tokio haben sie also ein Flugzeug gefaltet und damit jetzt... Ich mutmaße, nicht sofort verbrennt bei mehreren tausend Grad Celsius, haben sie es aus einer Mischung aus Papier und Aluminium gefaltet und das strukturelle und thermische Verhalten dort untersucht. Und Folgendes festgestellt, also Experiment plus Simulation, der Orbit des Flugzeugs zerfällt sehr schnell. Also
okay.
Es wird erwartet, dass man innerhalb von 3,5 Tagen nach Entlassen, wie nennt man das, nach Stapellauf, nach Loslassen?
Ja, Launch, weiß nicht, ob
man Launch sagt. Hallo. Nicht die DB-Launch, ne, sondern innerhalb von 3,5 Tagen nach Loslassen tritt das Teil in die Erdatmosphäre ein und es bleibt recht stabil in seiner Form und behält passiv seine strömungsweisende Richtung. Ja klar, Leute, es ist ein Flugzeug. Ihr habt es ja extra so gefaltet. Es ist ja nicht geknüdelt. So, wenn man es anguckt, sieht man schon, dass es in eine Richtung fliegt. Ja? Also ich meine, wenn du einen Papierflieger machst, hat er eine Spitze und es ist ganz klar, dass das, also es hat mich nicht überrascht, dass er seine strömungsweisende Richtung behält.
Aber hätte man
das
nicht
Papierflugzeug,
irgendwie, hätte man nicht irgendwie das, vielleicht erwarten können, dass dadurch, dass das Ding dann verbrennt, dass es irgendwie...
Ja, das sind wir noch nicht. Es tritt ja gerade erst ein.
Okay,
so,
ja. Ne? Also
bis hierhin, die Reise bis runter in die Erde. Ne? Das Papierflugzeug, es ist kein Happy End. Erfährt jetzt eine schwere aerodynamische Erwärmung, infolgedessen eine Verbrennung erwartet wird. So ungefähr steht das in dem Bild.
Surprise, surprise.
Also man kann erwarten, dass es aufgrund der Luftreibung in Flammen aufgeht.
Wahnsinn.
Was kann man damit machen?
Ja.
Du könntest jetzt sagen, ich benutze das als passive Sonde, um die atmosphärische Dichte zu messen. Also, ich gucke mir das Vögelchen von unten an und sehe, wie die Orbitalbewegung ist und kann daraus zurückschließen, in was für einer Luftschicht ist es gerade unterwegs. Ich könnte es auch ausstatten mit billigen Dünnschicht-Bildgebungssystemen und habe dann einfach 100 Stück von denen losfliegen lassen. 100 kleine Mini-Digicams, sage ich mal, die dann irgendwas auf, ne? Aber dann hast du halt ein bisschen Ladung schon an Bord. Alle Messungen gehen damit übrigens nicht, ne? Also, wenn du sagst, ich nutze das als Wettersonde, was willst du dann schon messen?
Ja, klar.
Windig, heiß, ich brenne. Ja. Ne? So, ja. Wobei, windig, heiß, ich brenne könnte ja in den nächsten Jahren durchaus ein realistischer Wetterbericht sein.
Ja, traurigerweise ja. Aber ich dachte kurz, also für, das heißt, es wäre sinnvoll, eine Sonde aus Papier nur für die Höhen zu nutzen, wo eben die Luftdichte super, super minimal ist. Und wir haben ja auch sehr erdnahe Satelliten oder sehr erdnahe Sonden. Da können wir keinen Origami-Satellit reinhauen.
Habe ich jetzt so daraus nicht gelesen? Sie haben erstmal das untersucht.
Okay.
So, ich würde auch sagen, wenn du in einer Höhe bist, wo du praktisch schon sofort Reibung hast oder Strömungen, schlecht. Auch für eine mögliche Besiedlung des Mondes würde ich jetzt nicht auf eine Papiersonde setzen.
Die neue Artemis-Mission.
Artemis Öko.
Ja.
Ich bin ein bisschen geschockt, dass ich aus dem ganzen Paper nicht habe entnehmen können.
Jetzt kommen wir wieder zum Zerreißen von Studien.
Ja,
Faktor geprüft oder nicht?
Wie viele Versuche sie gemacht haben. Also ich habe doch gehofft, dass sie mindestens n gleich 1000 Papierflieger da gefaltet und geworfen haben. Also sie spannen sie ja nur ein in diesen Hochenthalpie-Kanal, aber ich habe es nicht gefunden, es steht
vielleicht,
da nicht drin.
Das ist also, vielleicht auch ein Problem der Digitalisierung, dass es einfach zu wenig Papier gibt, weißt du? Also alle Mails werden einfach abgespeichert und in Briefform. Deswegen gibt es vielleicht zu wenig Papier.
Das ist der große Unterschied zwischen E-Mail und echtem Brief. Auf einer E-Mail kann man sehr schwer einen Papierflieger falten.
Das ist richtig. Ja. Vielleicht ist es das.
Und zweites schweres Versäumnis, was ich finde, sie haben, so wie es aussieht, nur ein einziges Modell getestet. Also du musst doch wohl verschiedene, Schwalbe, Jet, Mauersegler.
Ehrlich? Also die haben nur eine Papierfliegersorte oder eine Papierfliegerart gefaltet.
Bei den Fotos war immer nur ein einziger abgebildet.
Das ist ja
sehr
super
rudimentär.
Enttäuschend. Oder also
da habe ich ja in der vierten Klasse schon anspruchsvollere gefaltet, muss ich mal sagen.
Echt? Wie sieht der genau aus? Oder weißt du, welches Modell?
So.
Was? Haben die einfach ein Papier einmal in der Hälfte gefaltet und das ist der Papier?
Nein, also so ganz rudimentär in der Mitte gefaltet, bisschen, hat eine Spitze, aber jetzt so keine. Ich habe früher immer noch so Spoiler gemacht.
Ja, klar.
Hinten und irgendwie die Spitze oder den Schwanz hinten beschwert.
Ja, genau, aber, damit die in die Kurve vielleicht auch irgendwie anders gehen. Ne? Du konntest ja auch, du kannst ja auch so falten, dass sie ein Looping machen und so. Da gibt es ja eine fucking Wissenschaft hinter. Und das ist schon sehr enttäuschend von dem Land des Origami. Die
auf jeden Fall.
Die krassesten Papierflieger falten können.
Ich habe eine kleine Literaturrecherche gemacht, wie viele verschiedene Faltrezepte es wohl gibt und habe relativ schnell gefunden, Bücher, 100 Raumschiffe aus Papier, 100 Superflieger aus Papier mit einfachen Faltanleitungen, 100 Düsenjets aus Papier. Etwas fällt mir auf, 100, darunter geht's wohl nicht. Ich bezweifle, dass es wirklich so viele essentiell verschiedene Bastelanleitungen gibt, denn so ein Flieger hat doch sehr starke Randbedingungen.
Also du hast nicht das Buch 23 Papierfliegerarten zum Bauen gefunden?
Nee, auch nicht 23 Papierfliegerarten bis auf Rotationssymmetrie oder sowas, wie Mathematiker das ja gerne sagen, oder Modulosymmetrie. Und überhaupt, die Titel finde ich etwas irreführend. 100 Düsenjets aus Papier. Ich glaube kaum, dass diese Flieger Düsen haben. Wohingegen ein Papierschiffchen tatsächlich auch als Schiffchen funktioniert, ja. Aber hier vollmundig zu sagen, 100 Raumschiffe aus Papier, naja. Ich habe noch ein weiteres gefunden. Das heißt, Papierflugzeuge, die wirklich fliegen. Und ich glaube, dieser Zusatz, der steht bei den anderen nicht. Ich glaube, der ist wichtig.
Nee, Moment. Also, warum baut man einen Papierflieger? Man baut ja nicht einen Papierflieger, und um ihn dann in der Hand zu halten und zu sagen, das ist ein Papierflieger. Und dann legt man ihn einfach neben sich auf den Tisch und macht was Neues. Deswegen baut man ja keinen Papierflieger. Natürlich.
Warum? Ich habe mich auch gefragt, was motiviert einen dazu, das dazu zu schreiben? Aber ich glaube, die Autoren und Autorinnen von Papierflugzeuge, die wirklich fliegen, hatten vorher sich vielleicht 100 Superflieger aus Papier gekauft und festgestellt, dass von den 100 Superfliegern sehr viele tatsächlich gar nicht super fliegen.
Man könnte auch vermuten, also man könnte es auch schlecht vermuten, dass sie auch dieses Buch 100 Papierflieger, 100 Papierflieger, wo es nicht dabei steht, dass sie fliegen, dass sie es einfach nicht hingekriegt haben, die zu falten. Und deswegen hat es nicht geklappt. Deswegen haben die nicht.
Dann würde ich ja draufschreiben, gelingt garantiert oder besonders einfach, aber die wirklich fliegen. Also Leute, ihr merkt, bei uns könnt ihr nicht nur euer Paper zerreißen lassen, sondern wir haben auch Marketing-Tipps für euch. Ja. Immer wieder gern.
Immer mal.
5 von 5 Sternen, gerne wieder.
Ich bin jetzt letztens auf 2 Artikel gestoßen, die eigentlich unabhängig voneinander sind, aber in beiden geht es darum, Wildtiere füttern. Ist das gut oder nicht? Das ist auch eine sehr leicht zu beantwortende Frage wahrscheinlich.
Lassen Sie mich kurz nachdenken. Knifflig, knifflig.
Knifflig, knifflig. Aber man muss echt darüber sprechen. Es fuckt mich so hart ab. Tierfütterung, gerade in der Tourismusbranche. Also in dem ersten Artikel geht es um Elefanten, asiatische Elefanten. Da ist eine Studie in einem Fachmagazin erschienen, wo Daten aus Sri Lanka und aus Indien gesammelt wurden, beschrieben wurden, über 18 Jahre lang, so Beobachtungen zwischen Menschen und Elefanten in einem Nationalpark, in verschiedenen Nationalparks, und man halt mal geschaut hat, was kommt da so bei raus? Denn es gibt ja, also der Tourismus boomt ja nun mal, ne? Die Menschen wollen irgendwie Sachen erleben, die wollen irgendwie spannende Tiere sehen, und dann wird natürlich versucht, diesem Wunsch auch irgendwie nachzukommen, und man sieht einfach so abgefahrene Bilder von einem Elefanten, einem asiatischen Elefanten, der einfach an so einem ganz, ganz dünnen Drahtzaun einfach nur steht. Also der Zaun, den bemerkt der Elefant wahrscheinlich noch nicht mal. Und irgendwelche Leute, die dann da irgendwie mit 5 Bananen stehen und das Tier irgendwie füttern möchten. Ich finde es unglaublich. Zumindest in dieser Studie wurde das einmal.
Was findest du jetzt daran besonders unglaublich, den dünnen Metallzaun, oder?
Also ich finde unglaublich, warst du schon mal irgendwo in der Nähe von einem asiatischen Elefanten? Also weißt du, wie riesig
die sind? Wie groß die sind? Ja, doch.
Also ich war mal in so einem Rettungszentrum in Thailand, schon 10 Jahre her. Und da sind halt so ehemalige Arbeitstiere und Tiere, die teilweise auch Behinderungen haben und so, von denen es halt nicht gut geht, die werden da so aufgefangen und da geht es den Tieren halt gut. Ne? Sie bekommen da sozusagen ihre Ruhe. Und da war ich auch nah an irgendwelchen asiatischen Elefanten dran und ich finde es echt so gruselig, wenn die nah an dir dran sind. Die sind einfach so groß. Du siehst einfach, wie stark die sind. Wir haben da so eine Führung bekommen, da war so ein kleiner Babyelefant, der lief da in der Steppe rum und war total gut gelaunt und lief auf uns zu und hat sich gefreut, war halt verspielt. Und irgendwann hebt dieser Babyelefant einfach so einen riesigen Stein, so einen, weiß nicht, 80 Zentimeter dicken Steinfels auf und wirft den nach uns, weil er mit uns spielen möchte. Wir sind einfach alle gerannt. Es war sehr, sehr lustig. Es ist niemandem was passiert. Aber ich denke mal so, ich möchte nicht, dass diese Tiere so nah an mich drankommen, weil ich weiß nicht, ich finde es einfach gruselig. Und ich finde einfach krass, wenn man dann sieht, dass da Leute stehen vor diesen Wildtieren dann, das sind ja nicht mal Tiere aus einer Auffangstation, sondern einfach welche, die irgendwie da in der Nähe sind und anfangen, diese Viecher zu füttern. Was hat man jetzt beobachtet? Was wurde in der Studie beschrieben? Zum einen merkt man, dass sich die Tiere eben an diese sehr zuckerhaltige Nahrung zum Teil gewöhnen, weil die füttern die Viecher natürlich irgendwie mit Mangos und Bananen und so weiter. Ne? Und ja, das ist ein Teil vom Ernährungsplan von so Elefanten, aber die fressen nicht nur so süße Früchte, sondern eben natürlich auch ganz viel anderes, Wurzeln, Blätter und so weiter. Aber wenn ich da an diesem kleinen dünnen Drahtzaun immer so ein Gratisbuffet mit frischen Bananen und Mangos habe, ja, dann habe ich vielleicht nicht Bock, hier die Bananenwurzel zu essen von der Bananenpflanze, sondern ist vielleicht ganz geil so, erstmal ein paar Früchte zu essen. Ja, und was merkt man? Die Elefanten werden natürlich immer dreister, die betteln. So ein Zaun hält die auch nicht auf. Ne? Die laufen auf Menschen zu, durchbrechen Zäune, werden halt immer dreister. Und es gibt halt eben auch Todesfälle, nicht nur unter den Menschen, auch unter den Elefanten, die dann einfach auch gar kein Problem haben, über so eine Straße zu rennen und dann irgendwie von einem Bus angefahren zu werden und so weiter. Also es ist einfach keine gute Idee, wenn man Wildtiere füttert.
Ich hätte gedacht, die ganze Story läuft jetzt drauf hinaus und die kriegen Karies und die werden fettleibig und die haben irgendwie Stoffwechselprobleme und sowas. Sondern hier geht es wirklich um das durch Gier auf Süßes induzierte Fehlverhalten.
Ja, aber es ist ja auch eher so, die Gier, irgendwie sowas Tolles zu erleben von den Touristen und von den Menschen, die
auch, das irgendwie mitmachen. Auch, ja, klar. Den Elefanten kann man keinen Vorwurf machen. Da gibt es auch diese Studie mit den Ratten, die sich da irgendwie immer auf so einer Taste da Zucker geben können und die einfach so lange machen, bis ihre ganze Population irgendwie fettleibig und adipös und diabetös und tot ist, glaube ich
ja,
sogar.
Ja, genau.
Ne?
Also, die raffen das nicht. Anderes Beispiel, 21 Schafe in Bayern auf einer Weide, mittlerweile tot, weil irgendwelche Deppen diese Schafe mit Brot füttern. Und was ich ganz witzig finde.
Klingt jetzt erstmal nicht ungesund, ne?
Nee, klingt erstmal nicht ungesund, aber der Bayerische Rundfunk hat darüber berichtet und ich fand es ganz geil. Die schreiben, ob aus Tierliebe, Unverstand oder um Schaden anzurichten, haben eben Menschen immer wieder altes Brot oder auch schon verschimmeltes Brot oder auch frisches Brot, scheißegal, Brot auf diese Wiese geworfen und die Viecher haben das dann gegessen und wissen das halt nicht, dass sie nicht so viel davon essen können, ne? Und dann sind ein paar davon verendet. Und ich frage mich dann immer so, aus Tierliebe, Unverstand oder um Schaden anzurichten, was glaubst du, wer macht sowas, Ineas? Ich möchte jetzt direkt nämlich Menschen an den Pranger stellen. Meinst du, das machen Leute aus Also das machen Leute, um Schaden anzurichten.
Nein, nein, nein. Also wenn ich, wenn mein Ziel ist, ich möchte dieser Schafherde schaden, dann denke ich nicht so, jetzt lege ich euch Brot hin.
Das dachte ich mir auch, du gehst dann auf die Weide und verprügelst das Schaf oder so, keine Ahnung, wenn du dem Schaf schaden willst, dann wirfst du ihm ja kein Brot zu.
Tausend Möglichkeiten, dann ein Tier zu quälen, aber das wird einfach
Also ich sag's dir, safe ist
noch nicht mal, das wird ja noch nicht mal unbedingt Tierliebe sein, sondern vielleicht auch einfach nur, ich möchte das Tier füttern, ne, mein eigener Spaß.
Ja, ja, genau.
Du gehst ja auch nicht in den Park Enten füttern, was man auch nicht sollte. Da stehen inzwischen auch überall die Schilder. Das machst du ja auch nicht, weil du denkst, die armen Enten haben Hunger. Also das machst du, weil du Spaß hast, Tiere zu füttern.
Ja, und weil du denkst, du sind Tieren auch was Gutes. Deswegen, ich bin sehr sicher, es ist Tierliebe und Unverstand. Und ich bin mir auch sehr sicher, die wahren Tierquäler in unserer Gesellschaft sind ja Eltern und Kinder. Garantiert sind die nämlich das Problem, weil die denken, oh, wir füttern jetzt hier die lieben Schafe auf der Weide und werfen dann Brot hin. Das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen hart. Das sind nicht alle Eltern und Kinder. Nee,
ich möchte da auch für
Abstand nehmen.
Das ist deine Aussage, davon brauche ich ja keinen Abstand nehmen. Ich möchte nochmal dafür werben, dass unsere Gesellschaft sehr vielfältig ist und es gibt ja zum Beispiel auch zahlreiche Seniorinnen und Senioren, die dürfen wir nicht außer Acht lassen, die auch vollkommen ohne das. Ja, die auch gerne Tiere füttern.
Stimmt, die könnten es auch sein, richtig. Schafe essen Gras, Kräuter, Heu, Wurzeln, Knollen, alles mögliche, aber sie essen eben kein Brot. Ich kenne auch kein Schaf auf der Welt, was einen Ofen im Stall stehen hat und selber Brot backt. Also es ist einfach, gib den Tieren nicht dieses Essen. Genauso mit Enten, du hast es gerade auch gesagt, ne? Brot, das quillt im Magen von den Tieren auf, die sterben dann irgendwann daran, können auch ersticken teilweise. Enten brauchen Wasserpflanzen, die essen auch kleine Fische, Schneckenwürmer, keine Ahnung, eben so Kleingetier oder sowas, aber die essen kein Brot. Ja.
Das klingt natürlich sehr plausibel, was du gesagt hast, mit die haben keinen Ofen da stehen, aber ich sag mal, ein normaler Affe oder unsere Vorfahren, der Neandertaler, hatte auch keinen Ofen da stehen und wir essen heute Brot und vertragen das. Also nur weil du nicht damit aufwächst, heißt das nicht, dass es automatisch für dich ungesund ist. Ja? Aber ich stimme zu, das ist ein heißer Indikator, dass es vielleicht nicht ganz natürlich sein könnte.
Es ist auch eigentlich
Quatsch. Gibt übrigens eine Ausnahme.
Ja.
Es ist Quatsch, ja. Bitte, ich höre gerne zu, wie du nicht nur fremde Paper zerreißt, sondern auch deine eigene Meinung. Ja.
Ich wollte schon was Neues sagen. Was sagst du, ist Quatsch?
Du hast gesagt, das ist Quatsch.
Hä? Nee. Ehrlich?
Ich wollte sagen, es gibt aber auch Ausnahmen. Ja? Also von wegen,
Ausnahmen.
Du hast gerade schön aufgezählt,
gesagt, ja.
Was Enten alles Leckeres dürfen und was die nicht dürfen. Ne?
Mhm.
Die Taube, die gibt es ja als wunderschöne Waldtaube, wo sie sicherlich Sachen isst, die sie im Wald findet.
Mhm.
Die Taube kenne ich aber vor allen Dingen auch als Stadttaube.
Mhm.
Und zumindest in meiner Stadt ernähren die sich ja ausschließlich von plattgetretenen Kaugummis und Zigarettenstummeln.
Ja.
Offenbar allerbestens. Ja, also da hat schon offenbar eine Anpassung stattgefunden.
Was man auch an dem sehr gut festen Taubenkot merkt, der an den Denkmälern runterläuft. Und
an dem glänzenden Fell auch und an der gesunden Augenfarbe.
Ja, da merkt man einfach, dass Pommes einfach auf dem Ernährungsplan von Tauben steht, ganz klar. Auch, also will ich auch gar nicht bestreiten. Was ich sagen wollte, ist einfach Quatsch. Auch Tauben und so weiter, einfach, also nee, bei Tauben ist man nochmal was anderes, aber einfach Wildtiere insgesamt einfach nicht füttern. Ich möchte einfach, dass das nicht mehr passiert. Weißt du, was ich mache, was wahre Tierliebe ist? Wenn ich ein Wildtier sehe, dann
das
verscheuche
gefüttert
ich
wird,
das.
Sofort erschießen.
Nee, also. Ich verscheuche das. Ich töte das nicht, aber ich verscheuche das. Ich mache dann, ich trete nicht danach, aber ich bin dann laut und sage, verpiss dich und so, ne? Einfach verscheuchen, weil ich ja gerade bei Tauben, weil ich ja auch weiß, es gibt genug Menschen, die möchten der Taube dann wehtun. Und wenn die Tiere dann merken, so, Mensch ist nett, Mensch gibt mir Pommes, ich kann immer nah an den Menschen rangehen, denke ich so, nee, ich bringe den Tieren lieber bei, dass sie mich und alle anderen meiden sollen.
Dir alles Gute für dein nächstes großes Vorhaben, nämlich die Dekonditionierung der Stadttauben.
Ja.
Da kannst du ja mit dem Fahrrad drauf halten und
aber ich fahre nicht drüber.
Die gehen ja nicht einen Millimeter beiseite. Ja.
Ich tue dir nicht weh. Ich
verscheuche dieses Verhalten musst du mal abtrainieren.
Ihr seht es dann irgendwann, wenn ihr irgendeine sehr laute, schreiende Frau seht in der Stadt, die irgendwelchen Tauben hinterher rennt.
Ruf, verpiss dich, ja.
Genau, das bin ich und das ist alles nur Tierliebe. So, ich gehe jetzt in die Stadt ein paar Tauben verscheuchen. Ich weiß nicht, was du so machst mit dem Rest des Tages, Ineas.
Papierflieger basteln, die wirklich fliegen.
Die wirklich fliegen, einwandfrei.
Ich habe jetzt tatsächlich so ein bisschen Blut geleckt, weil ich kenne nur zwei Modelle. Und das, was ich jetzt hier gerade bei dem Buch gesehen habe, das da wird ein bisschen mein, das weckt Ingenieursambition. Leute, macht's euch nett.
Vielleicht fliegt er so gut, dass er bis zu mir nach bis zu mir nach Hause fliegt. Kannst ihn ja mal vom Fenster.
Oder bis zur ISS.
In den Orbit. Wir können
ihn zurückschicken.
Genau, also ne, den Winkel auf jeden Fall steil, dann kommt er vielleicht irgendwo an.
Der Winkel ist egal, Hauptsache schnell genug.
Ja, stimmt, stimmt. Sehr gut, stimmt. Leute, macht's gut.
Bis bald, tschüss.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Es gibt diese Entscheidungen, die unser Leben nachhaltig prägen.
Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Zum allerersten Mal ist es so, dass alle Länder sich verpflichtet haben, dem Klimawandel entgegenzutreten.
Um unsere politische Gegenwart zu verstehen, hilft es, immer mal wieder zu den Ursprüngen zurückzukehren.
Und genau das machen wir in unserem neuen Podcast Die Entscheidung.
Hallo, wir sind Christine Auerbach
und Jasmin Brock. Zusammen mit Experten und Expertinnen und Leuten, die wirklich dabei waren, analysieren wir politische Ereignisse und klären, welche Folgen sie bis heute für uns haben.
Wir lassen die Entscheidungen lebendig werden. Was ist passiert und warum? Und wir diskutieren, was haben sie mit unserer Gesellschaft gemacht?
Wenn ihr also wissen wollt, wo die Wurzeln für unsere Gegenwart liegen und woher das alles kommt, seid ihr bei uns richtig.
Die Entscheidung startet immer am Monatsanfang mit einem neuen Thema. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.